Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Hier wieder in der neuen Woche. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Und heute haben wir ein spannendes Thema. Es gibt ja Änderungen bei den Banken. Und das ist auf jeden Fall schon was, was man kennen sollte, damit man nicht plötzlich viel länger auf sein Geld vielleicht wartet, als es einem lieb ist, ja. Also lohnt sich auf jeden Fall für alle Unternehmer oder die eben auch regelmäßig was per Bankzahlung überweisen. Da sind ja eigentlich alle mit gemeint. Und ich möchte gerne mal in das Thema starten mit der Frage, Fabian, wie oft du schon betrogen wurdest in diesem Jahr oder versucht wurde, dich zu betrügen?
Ja, glaube versucht, also öfter. Es gibt auch ganz wilde Sachen irgendwie, dass dann bei Google Drive auf deine E-Mail-Adresse dann irgendwie Dateien freigegeben werden.
Das, okay.
Ja, ist ultra nervig, weil es ist natürlich klar, ich meine, die E-Mail steht natürlich auch im Impressum und so weiter und das ist ultra nervig. Ich melde dann immer alles und habe ja auch ein paar Ansprechpartner bei diversen Plattformen. Es geht da tierisch auf die Nuss, muss ich sagen. So richtig betrogen, wo auch Geld weggekommen ist, das ist schon etwa, ja, sogar über 10 Jahre her. Ich hatte mal auf meiner damals noch Volksbank Mastercard auf einmal Abrechnung für schwedische Zugtickets. Und also nicht irgendwie 1-2, sondern da hat, glaube ich, jemand irgendwie für seine ganze Familie oder für jemand eingekauft. Und da hatte ich mehrere tausend Euro von dem schwedischen Transportunternehmen abgebucht. Da habe ich mal nachgefragt, da ich noch nie in Schweden war. Wie kommt's? Da muss ich fairerweise sagen, das ist halt bei der Kreditkarte echt super. Ja, also da ist man ganz gut abgesichert und da habe ich das komplett wiederbekommen. Muss natürlich dann zur Polizei eine Anzeige machen und so weiter. Aber da war irgendein Datenleck und dann haben die halt irgendwie so diese Sicherheitscodes von der Kreditkarte plus Nummer irgendwie abgegriffen und dann irgendwie freudig, warum auch immer, Zugtickets gekauft. Da erschreckt man natürlich, vor allem da war ich, glaube ich, noch sogar dualer Student irgendwie und wenn du dann, keine Ahnung, 900 Euro Gehalt bekommst und dann werden 1500 Euro Zugtickets gekauft auf deiner Kreditkarte, dann kriegst du mal Schnappatmung.
Nicht so gut, ja.
Da war die Laune nicht so gut und es war auch ein bisschen kritisch, weil ich ja damals auch bei dieser Bank auch angestellt war und dann musste ich ja dann auch hier zur Abteilung wackeln, war Gott sei Dank im selben Gebäude oder schlimmerweise und da kommst du dann so als Frischling hin und sagst, ja, hier, wir haben sie die Daten abgegriffen, ja, da denken die halt immer, du bist ein Idiot, aber ich konnte wenigstens dafür und dann war es Fluch und Segen zugleich, dass ich da in der Bank damals angestellt war, aber naja, das war das einzige Mal, wo wirklich ein Schaden entstanden ist, aber es nervt halt schon stark, auch diese SMS immer, keine Ahnung, hallo Papa, also vor allem, ich bin ja noch kein Papa, hier klickt man auf den Link und so weiter und da musst du schon aufpassen, auch mit so Sendungsverfolgungs-E-Mails und so weiter, also da musst du schon manchmal alle Lampen anhaben, gerade wenn du in so einem Rush bist, dass du nicht aus Versehen da irgendwo draufklickst, also von dem her ist das, was wir besprechen, sehr, sehr wichtig, genauso wie dass Herr Merz die Steuererhöhung abgelehnt hat.
Ja, vielleicht. Also da kommen wir vielleicht am Ende zu, oder?
Zu
den aktuellen Themen, ja. Ich habe tatsächlich, kann auch berichten, dass wir natürlich doch tatsächlich regelmäßig versucht werden, zumindest anzugreifen. Ja, also ich habe das oft, dass mir Mitarbeiter dann E-Mails weiterleiten, wo angeblich ich denen geschrieben hätte, ja, Frau oder Herr sowieso, hier ist Christian Gebert, ich bin gerade in der Schweiz, kurz davor ein wichtiges Geschäft abzuschließen. Damit es funktioniert, müssen Sie jetzt bitte mal 10.000 Euro dort und dorthin überweisen.
Oder das ich hast du mir doch auch schon geschickt.
ist nichts zu wissen, ja. Aber das ist ja dieser sogenannte CEO-Fraud, ja, also dass jemand sich eben als Geschäftsführer ausgibt und dann eben sagt, hey, ich bin's, ja, überweis mir mal schnell den und den Betrag und ich glaube, in vielen hierarchischen Unternehmen ist das ja wahrscheinlich so, wenn der Chef was sagt, dann wird es auch gemacht, ja. Und dann wird eben da schnell überwiesen, wenn man da nicht richtig hinguckt. Also da tatsächlich werden wir doch des Häufigeren attackiert auf diese Weise, aber haben natürlich noch nie was überwiesen. Was wir auch schon hatten, war eine Abbuchung von PayPal, die gar nicht von PayPal war, aber auf dem Kontoauszug stand halt PayPal, ja. Und du denkst dann so erstmal im ersten Schritt, okay, naja, hat wahrscheinlich irgendwer per PayPal bezahlt. Und dann, als man natürlich die Buchhaltung gemacht hat und die offenen Posten abgeglichen hat, hat man festgestellt, war ja gar nichts, was hier bei PayPal bezahlt wurde. Und dann konnten wir das noch zurückgehen lassen. Also schon verrückt, ja, wenn du als Unternehmen eben öffentlich bist, was da versucht wird. Und dann kommen wir, glaube ich, jetzt vielleicht auch zum eigentlichen Thema. Da will man eben jetzt so ein bisschen gegen vorgehen, ne? Weil aktuell ist das so, dass du eben sagen kannst, du tätigst eine Überweisung, musst natürlich dann den Empfänger auswählen und eine IBAN eingeben, damit natürlich klar ist, wo soll das Geld landen. Aber da wird jetzt aktuell gar nicht so richtig geprüft, passt denn der Name, der da angegeben wird von dem Bankkonto auch zu der IBAN, ja? Also du könntest zum Beispiel sagen, ich überweise eben Geld an Christian Gebert, Anführungsstriche, und mit der und der IBAN, die natürlich nicht zu mir gehört, und das Geld würde trotzdem ankommen, ja, so wäre ja der aktuelle Stand, was natürlich diese Art von Betrug dann eigentlich auch erleichtert, ja, weil dann kannst du ja ganz einfach sagen, ich gebe irgendeine IBAN an und die Person, die es überweist, denkt, sie überweist an die richtige Person, aber tatsächlich steckt irgendwer anders hinter der IBAN. Und das ist ja gerade der Trick, der dann eben jetzt zukünftig verhindert werden soll. Wir können das ja dann mal noch abschließend bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Aber jetzt gibt es halt so ein paar Pflichten für die Banken, das eben zu prüfen zukünftig.
Der Empfängername muss dann wirklich auch mit der IBAN übereinstimmen. Und da, also ich habe das öfter mal schon gemerkt, dass da wilde Sachen auch durchgehen. Ja, man muss auch fairerweise sagen, ich glaube, die meisten Überweisungen in der Summe sind ja auch mit bestem Wissen und Gewissen. Und dann ist es manchmal, da mache ich mich jetzt wahrscheinlich bei der Regulatorik unbeliebt, aber manchmal auch gar nicht schlecht, wenn dann das Geld trotzdem ankommt und da nicht zurücküberwiesen wird. Also ja. Ein Beispiel, ich mache mal ein praktisches Beispiel. Ich habe eine Einzelperson für die Miete für meinen Tiefgaragenstellplatz Geld überwiesen. Und dann kam raus, dass die das irgendwie nur managt und halt das gar nicht für die ist. Ja. Und ich habe gedacht, okay, so, also keine Ahnung, ja, ich habe es aus, also war da sehr überrascht, aber das hat auch andere Gründe gehabt. Und dann kam raus, das ist halt eigentlich bei der Hausverwaltung das Konto, aber kam dann trotzdem an. Das war dann wiederum positiv, weil so, dann kam das Geld auf dem Konto an und es hat dann nicht gehießen, hier der Steuerfabi begleicht seine Mietschulden nicht. Allerdings, klar, hätte es natürlich auch sein können, das war jetzt kein Betrug oder irgendwas, aber es hätte natürlich auch sein können, was weiß ich, jemand vermietet was, so, dem gehört es gar nicht und der gibt dann praktisch eine IBAN an. Und vielleicht denkt man ja, okay, das ist ja, was weiß ich, da irgendwie bei der Sparkasse und dann überweist man es irgendwo anders hin. Oder es gibt einen anderen Betrugsmechanismus und künftig soll halt wirklich dann der Name, jetzt in dem Beispiel jetzt, keine Ahnung, Christian Gebert oder wenn du jetzt bei steuerberaten.de was machst, ja, auf die GmbH, dann nur noch diese Bankzahlung eingehen können, ist wahrscheinlich, wenn es dann mal wirklich hart auf hart kommt, auch eine gute Regelung, weil ich sag mal so, wenn es jetzt nicht übereinstimmt, dann kommt es halt wieder zurück und dann muss man es halt nochmal machen. Denk, das ist verkraftbar. Vielleicht da nochmal gleich ein Tipp auch an alle Einzelunternehmer und Unternehmerinnen. Das finde ich manchmal ganz witzig, wenn man da jemanden beauftragt und dann findet man alles auf der Rechnung, aber nicht der Name. Dann ist dann halt irgendwie so ein Fantasiename, weil man irgendwie denkt, bei eingetragenen Kaufmännern ist es ja noch okay, aber wenn man dann irgendwie so einen Fantasienamen noch mit rannimmt, dann bitte auch auf der Rechnung den eigenen Namen, ne, als Pflichtbestandteil der Rechnung und dass man auch weiß, wo man das überweisen muss. Mit draufnehmen sehe ich insbesondere bei Kleinunternehmern ab und an, wo ich da ein bisschen schmunzeln muss, dann steht dann alles auf der Rechnung, alles ist ordnungsgemäß, aber der eigene Name kommt dann nirgendwo vor. Und wenn das Konto halt dann als Einzelunternehmen dann eben auf den Namen läuft, vom Unternehmer, der Unternehmerin, ja, dann muss ich auch wissen, wie der vollständige Vor- und Nachname ist. Auch jetzt, insbesondere jetzt, umso wichtiger, dass man das jetzt macht, ja, dass eben diese Zahlungen auch wirklich ankommen, ist ja auch im eigenen Interesse. Man hat ja auch keine Lust aufs Geld zu warten, wenn man die Leistung schon erbracht hat.
Ja, du läufst ja Gefahr, dass das Geld nicht ankommt, genau wie du sagst. Ja, wenn die Bank hat da so ein System, grün, gelb und rot, die prüfen also, okay, stimmt der Name des Kontos mit dem Namen überein, den man angegeben hat, als man die Überweisung ausgeführt hat. Wenn es 1:1 übereinstimmt, läuft alles durch, kein Problem, ne? Wenn es kleinere Abweichungen gibt, dann kann es eben zu Verzögerungen geben. Das ist dann wohl wie so eine Warnlampe, dass da nochmal ein weiterer Prüfschritt erfolgt. Und heißt natürlich, dass das sich einfach verzögern kann. Dann dauert die Überweisung halt vielleicht 2 Wochen statt nur 3 Tage oder so. Ist auch schon ärgerlich, ja, und führt natürlich zu Stress, wenn dann vielleicht der Online-Shop die Ware nicht losschickt, weil die Überweisung angeblich noch nicht eingegangen ist. Aber man hat eben das Geld schon losgeschickt. Hast du recht, da sollte man natürlich auf jeden Fall gucken, dass man jetzt bei seinen Rechnungen den richtigen Namen draufschreibt, ja, und da eben nicht für Verwirrung sorgt. Aber du hast ja gerade von Fantasienamen gesprochen. Steuerfabi ist ja jetzt auch nicht dein echter Name, glaube ich zumindest.
Denkst du?
Das wäre
so cool, wenn ich Steuer heißen würde zum Nachnamen. Es fährt hier in Freiburg, liebe Grüße gehen raus, so ein Handwerksunternehmen rum, die heißen Steuer und haben das.
Hast du mir das
so? Genau. Und die haben das so dick auf ihrem Kombi drauf. Und ich denke mir, das wäre so geil, wenn ich einfach Fabi Steuer heißen würde. Ja.
Aber du, vielleicht gibt es ja da eine Tochter in deinem Alter, die noch einen heiratswilligen Mann sucht. Das wäre ja mein Investment.
Ja, das ist natürlich schwierig. Das muss ich da mit meiner Freundin mal abstimmen, ja. Wie die das findet.
Was tut man nämlich alles für den Geschäftserfolg, ja.
Naja, das musst du da klären mit ihr.
Das mache ich gern, ja.
Ich heiße ja Fabian, Maximilian sogar. Also Fabi, okay. Stimmt. Fabi ist tatsächlich nicht ausgedacht, aber Steuer heiße ich tatsächlich nicht, sondern Walter zum Nachnamen. Aber immerhin ist die Marke gesichert, ja, europaweit wird es dann schwer, nochmal einen zweiten Steuerfabi aufzubauen. Auch ein Punkt vielleicht, das hat jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun, aber wenn wir eh bei Namen sind, ist ja hier auch ein wichtiges Feld, auch bei der aktuellen Richtlinie hier, auch mal den Namen sichern. Also das, ich kenne jetzt ein Unternehmen, die haben das nicht richtig gemacht, Schweizer Handtaschenunternehmen tatsächlich, und müssen jetzt
Louis
den Namen
ändern.
Nee. Ich weiß nicht, ich glaube, öffentlich ist ja auch kommuniziert worden, dass es eine Namensänderung gab. Ich kenne auch die Hintergründe jetzt nicht. Ich kenne auch die Gründerin, also wirklich super Unternehmen, aber die mussten sich jetzt umbenennen. Die haben sich Amelie genannt und hatten dann so bisschen Schwierigkeiten, das irgendwie durchzudrücken und haben jetzt ein Rebranding hinlegen müssen, denke ich mal. Wie gesagt, ich bin da nicht drin, aber das kann dann schon passieren. Und es ist natürlich dann nervig, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, deine Brand auf irgendwas aufbaust und dann vielleicht im digitalen Raum mag das noch einigermaßen leichter änderbar sein, aber wenn du wirklich physische Produkte hast, wo du dann irgendwie 1000 Stück mit dem Branding hast und kannst dann nicht mehr verkaufen, das ist natürlich ultra nervig. Also da vielleicht mal einen Anwalt suchen und am besten beim Europäischen Patent- und Markenamt das wir gleich anmelden. Da hat man es europaweit gesichert, ist auch nicht viel teurer. Und es gibt sogar jetzt diesen Fund, dass man irgendwie 750 Euro wieder zurückholen kann. Also bei so könnte man da eigene Folge machen, vielleicht labt mich da auch mal jemand ein.
Vielleicht mal den Christian Solmke einladen.
Genau. So, das könnte man mal machen. Und jedenfalls kostet wie 900 Euro für so eine oder bis zu 3 Klassen, glaube ich. Und 750 Euro kannst du aktuell wieder zurückholen mit diesem SMI-Fund da. Ist auch auf der Homepage. Vielleicht, wer das zum ersten Mal gehört hat, ist vielleicht auch eine ganz coole Sache, weil das ist schon cool. Ich habe da auch was angemeldet dann und dann habe ich irgendwie für 900 Euro eigentlich Kosten und 750 Euro davon habe ich wieder zurückerstattet bekommen. Das dauert ein bisschen, aber es ist gar nicht mal so bürokratisch, wie man denkt. Also kannst du über so ein Online-Formular machen und da, wenn du es eh anmeldest online, dann hast du diese ganzen Vorgangsnummern und so weiter, dann tippst du halt oder copy-paste es nochmal in das Formular rein und dann kann man eben, ich glaube 750 Euro sind es, wieder zurückholen. Da hat man fast keinen Mehraufwand durch diese Markenanmeldung. Wenn man jetzt beispielsweise eine Wortmarke anmeldet, aber wie gesagt, da können wir vielleicht Christian Solmecke nochmal vielleicht in den Podcast holen. Aber klar, jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema, die Unternehmensnamen oder auch Privatnamen und dann die IBAN müssen übereinstimmen. Also es macht dann Sinn, wirklich zu schauen, was ist im Online-Banking für Namen hinterlegt. Vielleicht auch mit Zwischennamen, dass da nicht zu Problemen kommt. Und dann packt man das entsprechend auf die Rechnung drauf und bietet sich auch an, wenn man eine Rechnung bekommt, halt dann wirklich dann in der Bankverbindung nicht nur die IBAN zu kopieren, vielleicht künftig auch den Namen, dass man da wirklich 1:1 den Namen auch hat, wie es angegeben wurde. Sonst ist halt nervig, kommt das Geld wieder zurück und die Banken prüfen dann halt auch eben bei den Überweisungen, stimmt da was nicht.
Aber du kannst wohl, ich weiß nicht, ob das alle Banken unterstützen, aber du kannst einen sogenannten Commercial Name, also ja, bei dir dann vielleicht Steuerfabi, könntest du jetzt bei deiner Bank hinterlegen, damit die wissen, okay, wenn jemand das Geld mit diesem Namen überweist, das passt dann dazu. Also das funktioniert wohl auch, was sicherlich hier und da sinnvoll sein könnte, gerade wenn man vielleicht, als, wie du schon sagst, als Einzelunternehmer immer unter der ja, unter dem Shop-Namen nach außen aufgetreten ist beispielsweise und nicht unter der GmbH-Firmierung oder so. Das ist sicherlich sehr sinnvoll. Man kann übrigens, das habe ich auch gelesen, wenn du jetzt sagst, also ich weiß nicht, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob das alles so reibungslos läuft, weil ab 5. Oktober geht das übrigens, ja, und ich glaube, dass da viele noch nicht so richtig drauf achten werden, ja, und manchmal ist es ja auch so, dass man dann hier irgendein Warenwirtschaftssystem hat oder ein DATEV oder der Steuerberater die Überweisung vorbereitet und dann hast du natürlich die Stammdaten vielleicht nicht perfekt gepflegt, irgendwann mal übernommen oder dann gab es eine Heirat oder eine Umwandlung oder wie auch immer und dann ist es einfach nicht richtig. Ich glaube schon, dass das hier und da zu Verzögerungen kommen wird und ich habe mir erst so gedacht, ah, was für ein Scheiß, ja, das ist ja wieder zusätzliche Bürokratie, aber nachdem ich nochmal drüber nachgedacht habe, denke ich schon, dass es am Ende eine gute Regelung ist, finde ich zumindest, weil ja, da eben doch schon viel Betrug passiert, wie wir es am Anfang festgestellt haben und ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob du das auch noch weißt, wo hier dieses ganze Zwei-Faktor-Verfahren bei den Banken eingeführt wurde, hier mit Push-TAN und SMS-TAN und so, dass du jetzt eben nur noch auf dein Bankkonto zugreifen kannst, wenn du alle 90 Tage oder so eine TAN eingibst. Am Anfang habe ich gedacht, so ein Scheiß, das ist doch super aufwendig und so. Aber wenn man sich mal anschaut, wie ja, wie viel Betrug da einfach stattfindet, ist es, glaube ich, schon gut, dass man diesen zweiten Faktor hat. Und so wird es hier, glaube ich, auch ähnlich sein, dass das so eine zweite gute Sicherheitsmechanismus ist, der sich dann auch einspielen wird. Jetzt mal so mein Gefühl. Und man kann übrigens, wenn man jetzt sagt, man kann auch Opt-out machen, ja, also wenn du eine Sammelüberweisung machst als Unternehmer, dann kannst du auch sagen, hey, die Bank soll das nicht prüfen, ich übernehme das Risiko. Also die Bank ist dann aus der Verantwortung und ich will halt, dass meine Kunden auf jeden Fall das Geld bekommen. Deswegen mache ich eine Sammelüberweisung und da soll einfach alles ausgeführt werden. Das funktioniert wohl auch, könnte am Anfang vielleicht auch der einfachste Weg sein. Dann bleibt aber natürlich die Haftung bei einem selbst, so wie es ja jetzt auch ist. Genau, so, dann kann man natürlich nochmal überlegen, hilft es jetzt wirklich gegen jeden Betrug? Ja, da habe ich nochmal auch so überlegt, wo wird es denn weiterhin zu Problemen führen? Naja, da habe ich hier auch so im Beitrag so einen Fall gefunden, dass man einfach versucht, okay, die bei der Kontoeröffnung auch den Namen so ähnlich zu wählen wie von dem Unternehmen, das man betrügen will. Ich glaube, das ist dann schon, sieht man schon, dass das deutlich schwieriger ist. Ja, also das, ich glaube, also am Ende wird es, glaube ich, einfach schwieriger für die Betrüger, diesen einfachen Betrug jetzt durchzuziehen als bisher.
Absolut.
So, jetzt könnten wir ja nochmal drüber nachdenken, Fabian. Wie ist das eigentlich steuerlich? Wir sind ja hier im Steuerpodcast, ja, und haben jetzt hier mal so einen Exkurs gemacht in so ein Thema, das eigentlich gar nicht unseres ist, ja, mit Banken und so. Also versuchen wir das natürlich auch ein bisschen auszukennen. Aber was ich in der Praxis auch immer wieder erlebe, ist natürlich die Frage, die sich oft stellt, wann muss ich denn eigentlich als Unternehmer so eine Zahlung, die ich erhalte, versteuern? Wann muss ich das eigentlich machen? Sofort, wenn ich die Ware verkauft habe oder die Dienstleistung erbracht habe oder erst, wenn ich bezahlt wurde? Oder was ist zum Beispiel, wenn dann die Bank mir das Geld nicht auszahlt, weil die hier der Meinung sind, da ist irgendwas falsch, ja? Oder letzte Woche war ja auch in den Medien, dass die PayPal-Lastschriften nicht zugelassen wurden, weil da irgendeine Sicherheitslücke war. Was machst du denn eigentlich, wenn das Geld eigentlich bei dir ankommen muss auf dem Bankkonto, aber es kommt es nicht, weil es irgendwelche Reklamationen gibt oder Einschränkungen? Muss man es trotzdem versteuern? Hm. Wie ist denn da deine Meinung? Kannst du da Licht ins Dunkel bringen?
Ja, soll man da mal mit der Umsatzsteuer vielleicht anfangen? Ich habe heute Vormittag tatsächlich noch ein Webinar für Influencer gegeben. Da kam auch die Frage auf, was ist überhaupt die Soll- und was ist überhaupt die Ist-Versteuerung? Und ist doch eigentlich egal, oder, was ich da wähle. Also da gibt es auch einen großen Unterschied. Also man kann die Ist-Versteuerung wählen, ja, bis zu einem Umsatz von 800.000 Euro. Und dann braucht man erst seine Sachen, die Umsatzsteuer abführen, wenn das Geld auch vom Kunden wirklich da ist. Jetzt nehmen wir mal an, man ist, jetzt bleiben wir bei dem Influencer-Beispiel, man ist Influencer, arbeitet dann mit einer Agentur zusammen und dann schickt man eine Rechnung raus für die, also die Werbekooperation, die man erbracht hat, und die Agentur zahlt erst nach 60 Tagen, dann ist es trotzdem so, dass man zumindest im Regelfall am 10. des Folgemonats die Umsatzsteuer aus der Rechnung dem Finanzamt weiterüberweisen muss, und das kann dann schmerzhaft werden, wenn es große Beträge sind und der Kunde aber noch gar nicht gezahlt hat. Also man kann dann da die Ist-Versteuerung wählen und dann muss man eben auch die Umsatzsteuer erst ans Finanzamt abführen, tatsächlich, wenn der Kunde denn gezahlt hat. Bei der Sollversteuerung im Gegensatz ist es so, wenn man da dann die Rechnung gestellt hat, muss man auch die Umsatzsteuer abführen. Also wenn man noch in den Grenzen ist, dann ist aus meiner Sicht die Ist-Versteuerung immer die galantere Variante. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, wenn wir jetzt mal weg von der Umsatzsteuer gehen, hin Ertragssteuer, wenn man jetzt eine Rechnung schreibt, muss ich dann direkt, wenn ich die Rechnung geschrieben habe, das auch versteuern? Da kommt es ein bisschen drauf an. Ist man jetzt Einnahmeüberschussrechner, geht bis 800.000 Euro Umsatz und 80.000 Euro Gewinn, oder ist man Bilanzierer? Also wenn ich jetzt eine GmbH beispielsweise habe und bilanziere, ja, dann muss ich, wenn, was weiß ich, die Dienstleistung beispielsweise erbracht, ist es auch versteuern und dann dementsprechend auch die Forderung ausweisen und Steuern zahlen. Bei der Einnahmeüberschussrechnung ist es ein bisschen entspannter. Ja, da muss ich erst, wenn praktisch das Geld auf dem Konto ist, die Sachen versteuern. Aber Vorsicht, auch wenn eine wirtschaftliche Verfügungsmacht besteht, jetzt bleiben wir bei dem Influencer-Beispiel, kann ich mir von meinem TikTok-Guthabenkonto die Sachen schon auszahlen, dann ist es bereits zugeflossen. Also es muss jetzt nicht bei der Volksbank oder Sparkasse wo auch immer auf dem Konto gelandet sein. Mhm. Wenn ich jetzt beispielsweise über TikTok, Meta, PayPal oder wo auch immer Guthaben habe, dann muss ich es auch als Einnahmeüberschussrechner schon versteuern.
Ja, das ist gerade bei diesen PayPal- oder Zahlungsdienstleistern oft vielleicht ein Trugschluss, ja, dass man denkt, naja, ich habe es mir ja noch nicht ausgezahlt, das liegt da noch. Oder manchmal wurde es auch eingefroren, das Geld, ja, oder auf dem Amazon-Konto liegt es noch und ist noch nicht ausgezahlt worden. Man muss es natürlich trotzdem schon versteuern, auch wenn man diese Ist-Versteuerung wählt oder dieser Einnahmeüberschussrechner ist. Weil man könnte ja jederzeit bei Amazon eben sagen, ich will das Geld jetzt haben. Ne? Gut, dass das diese Auszahlung eben auch dauert oder bis dieser Fall geprüft ist, diese Reklamation. Da muss man natürlich trotzdem Zeit einplanen. Aber grundsätzlich ist das dann schon dein Geld. Ne? Und deswegen musst du es eben auch schon angeben und versteuern. Darf man nicht vergessen, hast recht, ja.
Jetzt ist ja die Frage, wenn jemand nicht bezahlt, ja, da habe ich aktuell im Bekanntenkreis einen Fall, ja, da bezahlt jemand die Miete nicht. Also die eine GmbH Familie, die andere GmbH zahlt die Miete nicht. Jetzt hat der Geschäftsführer der Familie da ein bisschen Schnappatmung bekommen, weil Insolvenzantrag gestellt wurde. Es gibt natürlich auch andere Gründe, warum so eine Rechnung nicht überwiesen wurde. Da könnte man ja jetzt auf die Idee kommen, ja, wenn die nicht bezahlt ist oder andere Gründe vorliegen, warum jetzt irgendwie das Geld nicht kommt, kann ich da die Forderung dann abschreiben? Wann kann ich es machen und wann kann ich es vielleicht auch nicht machen?
Also da kann man sich natürlich vortrefflich mit dem Finanzamt drüber streiten, ja, weil wenn du in diese Situation kommst, dass du eben das Geld versteuern musst, entweder weil du Bilanzierer bist und eben den Umsatz oder die gemacht hast, ja, die Ware verkauft hast, die Dienstleistung erbracht hast, das Geld steht dir eigentlich zu und dann gibt es irgendein Problem, warum nicht gezahlt wird. Du hast gerade gesagt, könnte ja eine Insolvenz sein. Ich meine, gut, dann ist es relativ klar, die andere Partei hat Insolvenz angemeldet. Das spricht ja schon dafür, dass der Kunde pleite ist, ja, und da wahrscheinlich nicht mehr so viel zu holen ist. Es gibt ja viele Bereiche dazwischen, ja, davor, wo man einfach sagt, okay, ich habe jetzt, ich kriege eigentlich das Geld, ich habe gemahnt, aber ich kenne ja hier meinen Kunden, ich weiß, was das für ein Draufgänger ist oder wie es wirtschaftlich um den bestellt ist. Das hat überhaupt gar keinen Sinn, dass ich jetzt hier vielleicht noch einen Anwalt einschalte und mahne und den verklage, einen Mahnbescheid erlasse, vollstrecke, bla bla bla. Ich weiß, da ist nichts zu holen. Ne? Und dann entscheiden sich ja viele Unternehmer manchmal dafür, einfach zu sagen, ach komm, ehe ich diesen Aufwand da reinstecke, jetzt dem Geld hinterher zu rennen, mache ich einfach mehr Umsatz. Hatte ich übrigens letztens auch mit einem Influencer-Mandanten, die haben eben auch gesagt, okay, ich habe jetzt das Geld nicht bekommen hier, das Finanzamt will trotzdem die Steuer, Ach, wir haben uns da nicht drum gekümmert, wir haben einfach noch mehr Geld verdient. Ja, so kann man natürlich auch rangehen. Aber das Problem ist natürlich, dass dem Finanzamt diese Sichtweise nun überhaupt nicht gefällt. Ne? Weil wenn man dann sagen würde, ja, ich habe hier zwar diese Rechnung geschrieben, ich habe das Geld nicht gekriegt, Steuern darauf zahlen will ich nicht, weil ich werde mich auch nicht weiter darum bemühen, das Geld zu kriegen. Dann sagt das Finanzamt natürlich, na Moment mal, kann ja nicht sein, dass du dich hier gar nicht darum kümmerst, dein Geld einzutreiben. Wir wollen trotzdem deine Steuer von dir, auch wenn du überhaupt keine Zahlung bekommst. Und das ist natürlich ein Problem, worüber man sich dann vortrefflich streiten kann. Und ich glaube, es gibt so eine Grenze, wo man dann das Finanzamt da relativ schnell wieder abschütteln kann, nämlich die Verjährungsfrist. Ja, also wenn man eine Rechnung stellt und Geld daraus bekommt, gibt es ja diese gesetzliche Verjährungsfrist von 3 Jahren. Also wenn die rum sind, dann hat man halt keine Chance mehr, seine Forderungen durchzusetzen. Also spätestens dann müsste das Finanzamt eigentlich sagen, ich muss akzeptieren, dass das Geld nicht mehr kommt, ist ja rechtlich auch gar nicht mehr möglich, das durchzusetzen. Ich will da wirklich keine Steuer mehr draus haben. Und da gab es letztens auch so einen kuriosen Fall, den fand ich ganz amüsant, vor dem Finanzgericht Münster, der das nochmal eindrücklich beschreibt, wie krass das eigentlich werden kann. Das ist das Urteil vom 6.3.25. Da gab es eine Unternehmensberaterin, ja, die hat also einen Unternehmer beraten, und war da eben auch betriebswirtschaftlich relativ gut in seinen Zahlen drin. Sie wusste, okay, der ist schon relativ segelt nah am Wind, ja, der ist bei seiner Bank mit den Finanzierungen schon in der Sanierungsabteilung, die versuchen schon irgendwie das Geld rauszuholen und ich berate den jetzt hier noch, okay, und hat dann eben noch eine Rechnung gestellt und der hat sich darüber echauffiert und wollte diese Rechnung nicht bezahlen. Und gleichzeitig wusste sie eben auch über ihn, dass er schon Verfahren am Hals hatte wegen Körperverletzung, ja, also war jetzt auch irgendwie nicht so der lupenreine Typ, ja, und hat sich eben dagegen gewehrt, das Geld zu zahlen und hatte dann auch ihr gegenüber mit seinem schwarzen Gürtel in Karate gedroht. Hat also gesagt, wenn du hier weiter darauf bestehst, das Geld von mir zu bekommen, ich habe ja auch einen schwarzen Gürtel in Karate, solltest du dir zweimal überlegen. Hat die Unternehmerin natürlich gesagt, naja, den Scheiß tue ich mir nicht an, ne? Ich weiß, da ist eh nichts zu holen und der hier mit seinen Kampfkunst-Skills kommt, da lasse ich das lieber sein. Aber das Finanzamt fand das natürlich überhaupt nicht lustig. Die hat gesagt, nur weil der hier mit seinem schwarzen Gürtel droht, kannst du ja trotzdem mal eine Mahnung machen und den verklagen. Und die wollten also wirklich das Geld trotzdem haben, obwohl der sich hier eben so geweigert hat zu zahlen und mit der Begründung, sie hat ja nichts gemacht, sie hätte ja noch Mahnungen erstellen können, Gerichtsverfahren, versuchen irgendwas zu pfänden, das Verfahren zu gewinnen und so, hat sie halt nicht gemacht, deswegen hat sie eben auch nichts bekommen. Aber zum Glück, würde ich jetzt zumindest sagen, hat das Finanzgericht Münster dann gesagt, nee, also das ist okay, du musst jetzt hier nicht wenn so offenkundig ist, dass das Geld nicht kommen wird und hier solche Schwierigkeiten bestehen und dann musst du das nicht versteuern, ne? Ist doch klar. Und hier lag es auch in der Urteilsbegründung ging es auch darum, dass sie einen Anwalt eingeschalten hatte und der eben auch festgestellt hat, das sieht sehr schlecht aus, das Geld hier einzutreiben. Also das kann man sich mal merken, wenn das Finanzamt vielleicht etwas streng mit einem ist, hier was zu versteuern, obwohl man nicht mehr damit rechnet, das Geld zu bekommen, dass da die Rechtsprechung durchaus auch im Sinne der Steuerpflichtigen entscheidet.
Jetzt ist ja die Frage, wenn man jetzt Opfer von einem Betrug wird, ja, kann man dann diese Kosten von der Steuer absetzen? Jetzt bleiben wir mal bei meinem Beispiel von damals. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, dualer Student und habe jetzt da so eine Kreditkartengeschichte. Ja, jetzt in dem Beispiel habe ich das Geld wieder zurückbekommen, aber jetzt nehmen wir mal an, ich hätte das Geld nicht zurückbekommen. Kann ich das von der Steuer absetzen, beispielsweise als außergewöhnliche Belastungen? Naja, privat ist es schwer. Es gibt vielleicht Ausnahmefälle, ja, wo man dann eventuell das absetzen kann, aber das sind wirklich Ausnahmefälle. Also in der Regel als Privatperson kann ich diese Betrugssachen nicht von der Steuer absetzen. Beruflich, ja, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, erpresst werde oder sowas, das sieht schon anders aus, Christian.
Ja, das ist super spannend, weil zunächst mal würde ich ja sagen, wenn du erpresst wirst als Unternehmer, ne, dann sind das ja hier solche Fälle. Also das ist ja ganz krass, stell dir mal vor, das passiert dir, ne? Jemand hackt irgendwie deine Datenbank, verschlüsselt die und sagt dann, ich entschlüssele sie dir wieder, wenn du mir 100.000 Euro zahlst. Ne? Und wahrscheinlich werden sich viele Unternehmer, auch wenn sie dann nicht darüber sprechen, dafür entscheiden zu sagen, okay, ich zahle halt, weil sonst kann ich meinen Betrieb zumachen. Ne? Und dann, wenn man so eine Zahlung leistet, das läuft ja dann meistens in Bitcoin oder so, ne? Also relativ anonym, du weißt gar nicht, wohin du es zahlst, aber ist klar, dass wahrscheinlich die russischen oder nordkoreanischen Hacker, die dann da das Geld am Ende bekommen, dass die halt dann vielleicht deine Daten wieder freigeben. Und da würdest du natürlich denken, naja, dann will ich ja wenigstens damit Steuern sparen, weil ich habe das ja gemacht, um meine betrieblichen Daten wieder freizuschalten. Ja, hätte ich das nicht gemacht, wäre mein Betrieb den Bach runtergegangen. Und das ist eigentlich eine ganz interessante, möglicherweise hochwissenschaftliche Diskussion, weil im Steuergesetz, in Paragraph 160 Abgabenordnung, da steht drin, dass es ein Prinzip der Empfängerbenennung gibt. Das heißt, wenn du Betriebsausgaben geltend machen willst, also irgendeinen Steuervorteil haben willst aus einer Ausgabe, die du hast, bist du verpflichtet, den Empfänger zu benennen. So, jetzt ist es aber natürlich das Problem, wenn du hier so einem Scam unterliegst und da anonym irgendwo Bitcoin hinüberweisen musst, um deine Daten wieder freizuschalten, ja, dann kennst du den Empfänger ja nicht. Du weißt ja gar nicht, wer das jetzt war und wem du da eigentlich das Geld überweist. Du hast ja nur das Vertrauen, er schaltet das wieder frei und wahrscheinlich wird es auch passieren, aber du weißt nicht, wer es ist. Das heißt, du kannst dem Finanzamt gar nicht sagen, an wen du das Geld überwiesen hast und willst trotzdem dann einen Steuervorteil haben. Und wie ich schon sagte, ne, da kann man natürlich betrefflich hochwissenschaftlich drüber diskutieren. Was ich dazu gefunden habe, ist, dass es wohl eine interne Verfügung der Finanzverwaltung gibt. Also ich kenne sie nicht irgendwie als BMF-Schreiben oder so. Wenn es jemand kennt, dann gibt mir gerne mal Bescheid. Woraus hervorgeht, dass man bei solchen Ransomware-Angriffen, also das sind ja diese Verschlüsselungsdinger, ne, dass man da eben sagt, okay, das ist als unzumutbar zu sehen, diese Forderung aus dem Steuergesetz zu erfüllen. Deswegen erkennen wir solche Zahlungen auch an, wenn da nicht gesagt werden kann, wohin man sie eigentlich leistet. Und dann geht es aber wohl noch weiter, dass das das soll dann aber nicht gelten, wenn der Unternehmer durch sein Verhalten die Cybererpressung begünstigt hat, zum Beispiel durch nicht zeitgemäße Standards bei der IT-Sicherheit. Also ich glaube, die Diskussion will ich dann nicht führen, als Finanzbeamter zu sagen, du hast nicht genügend auf deine Sicherheit geachtet, du bist selber schuld, dass du hier gehackt wurdest. Das ist, glaube ich, kein so gutes Gespräch, was man dann hat. Aber schon auch interessant, wie es gelöst wurde. Also eigentlich ja ganz fair dann am Ende, dass man sagt, ich verzichte da auf dieses harte Gesetz und erkenne das in diesem Fall trotzdem an, oder?
Ja, absolut.
Genau. Gut, ich schaue gerade noch mal ins Skript, aber ich glaube, das waren eigentlich die spannendsten Themen zu diesem Punkt. Also noch mal zusammengefasst, unbedingt darauf achten, am 5. Oktober muss man seine Banküberweisungen genau prüfen. Man muss genau wissen, an wen man das Geld überweist und den Namen möglichst richtig schreiben, sonst kommt das Geld vielleicht nicht an. Und als Unternehmer muss man natürlich dafür sorgen, dass auf seinen Rechnungen der Name richtig steht. Ansonsten läufst du Gefahr, dass das Geld nicht ankommt, was die Kunden dir überweisen, einfach weil die Bank sagt, nein, die in der Überweisung angegebene Namen, die passen nicht zu dem Bankkonto und die Überweisung wird blockiert. Ja, also da gut aufpassen.
Yes, ja, sehr gut.
Fabian, ich habe noch einen spannenden Post von dir gesehen, das musste ich einfach mit dem
Podcast über,
aufnehmen, weil ich das richtig verstanden. Das Schuldentilgungskonto des Bundes, mein Gott, das war mir gar nicht bekannt, dass es sowas gibt.
Ja, guck mal, da kannst du von mir auch noch was lernen, Christian. Ja, das gibt's tatsächlich, wissen viele nicht. Wird auch öffentlich nicht beworben, aber man kann freiwillig mehr Steuern zahlen und auf das Schuldentilgungskonto des Bundes freiwillig Geld überweisen. Ich meine, die Staatsschulden sind da etwa bei 2,5 Billionen Euro. 556 Einzahlungen gab es letztes Jahr.
So viel?
Allerdings, ja, aber die Beträge insgesamt mit 74.000 Euro, das ist gering, wenn man denkt, dass wegen den Zinsen auch eine Neuverschuldung von etwa 5.000 Euro dazukommt, hält praktisch dieser Betrag etwa 15 Sekunden. Also wird hier was abbezahlt, hat da keiner, obwohl er eine Person 10.000 Euro überwiesen hat. Wichtig zu wissen, da gibt es keinerlei Spendenquittung, Steuervergünstigung, nicht mal eine Dankensagung irgendwie auf der offiziellen Bundesregierung-Webseite. Aber seit 2000
wäre auch mal schön. Das wäre dann eine Maßnahme, aber das wäre dann schon vielleicht ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb des Bundes, wenn man dann Werbung macht für den zusätzlichen Steuerzahler.
Ja, es gibt das Konto seit 2006. Ich glaube, wir brauchen es nicht unbedingt in die Shownotes packen. Also, dass jetzt jemand sich da berufen fühlt, irgendwie Schulden des Bundes zu begleichen.
Ja. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, die Bank, also bei diesem Konto gibt es wahrscheinlich keinen Betrugsversuch, weil da wahrscheinlich keiner freiwillig Geld hinüberweist. Ja.
Wer weiß. Ja. Jetzt schauen wir mal, was jetzt kommt. Der Herr Merz hat ja Steuererhöhungspläne von Herrn Klingbeil jetzt zumindest mal abgedroschen. Wobei, da weiß man auch, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, wenn es da mal hart auf hart kommt und die Finanzierungslücke geschlossen werden muss. Aber wer jetzt schon nicht auf die Steuererhöhungen irgendwann in Zukunft warten möchte, sondern eben schon mal Schulden tilgen möchte, der kann das gerne auf das Schuldentilgungskonto IBAN gerne ergoogeln. Das bringe ich nicht übers Herz, das in die Shownotes schreiben zu lassen.
Es gibt ja Leute, die da immer sagen, sie wären bereit, mehr Steuern zu zahlen und starten da großartige Kampagnen. Denen könnte man ja dieses Konto dann mal schicken.
Ja, aber die Frage ist, ob sie wirklich mehr Steuern zahlen wollen. Das kann man ja relativ einfach. Über eine Banküberweisung kann man dann ja unbegrenzt auf das Konto überweisen. Und das hätte man dann innerhalb von einem Tag dann erledigt, wenn man es wirklich wollen würde. Die Frage, will man es oder will man eben die öffentliche Aufmerksamkeit, um sich selber in Szene zu setzen oder andere Projekte voranzubringen, die dann wieder monetär interessant sind. Da weiß ich manchmal nicht. Also wenn man mehr Steuern zahlen will, zumindest in Deutschland, dann kann man das über eine einfache Banküberweisung, über dieses Schuldentilgungskonto und muss dann nicht in 17 Talkshows gleichzeitig auftreten.
Ja, das stimmt. Und das ist richtig, ja, pro Sekunde wächst der Schuldenstand um 5.000 Euro.
Ja, das ist aktuell richtig. Ich meine, das ist schon brutal, wenn man sich das auch überlegt, wie viel weniger Mittel dann auch über steigende Zinsen dem Staat zur Verfügung stehen. Ich meine, bei diesen Mengen, ja, auch bei, wenn man jetzt Neugeld aufnehmen muss und dann vielleicht teure Zinsen zahlen muss über die Anleihen des Bundes, wenn da irgendwie die Zinsen sich um 0,1 Prozentpunkte schon ändern, das bedeutet richtig Geld. Und sagen wir so, durch die alternde Gesellschaft plus jetzt die gestiegenen Zinsen, da will ich mal schauen, ob diese Pläne, die im Koalitionsvertrag da unter dem schönen Finanzierungsvorbehalt stehen, so alle umgesetzt werden. Ja, hatten wir in den vergangenen Folgen ja schon mal. Aber wirklich, wenn jemand freiwillig hier Geld überweisen will, ich könnte mir Besseres vorstellen, muss ich fairerweise sagen. Aber dann kann man da gern auf dieses Konto das Geld überweisen. Bei der
du finanzierst da lieber eine Zugfahrt mit der Schwedischen Bahn.
Ich finanziere eine Zugfahrt mit der Schwedischen Bahn für andere. Ich hoffe, die sind dann wohlbehalten gut angekommen. Bei den Preisen waren es vermutlich auch erste Klasse Tickets.
Ja, schön, schön.
Ich hoffe, es hat wenigstens jemand Richtigen da getroffen. Ne? Ja, sehr gut. Wunderbar. Also ich glaube, es bleibt spannend in der nächsten Zeit. Ja, jetzt ist die Sommerpause also langsam vorbei. Und da gibt es sicherlich dann auch im Herbst das eine oder andere, was man besprechen kann. Also wieder einschalten und dann hört man sich nächste Woche wieder, Christian.
Genau, so machen wir das. Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.